BTV Insight.
Hallo und herzlich willkommen. BTV Insight ist zurück. Wir sind zurück aus der Winterpause, aus unserem Winterschlaf, aus unserer Weihnachtspause, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Ja, kurz vor Weihnachten hatten wir unsere letzte Folge. Dann haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Break und melden uns im Januar zurück. Ja, und wir gucken in den Kalender und der Januar ist da. Ich sage auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, und wie das so ist, über die Jahre, über den Jahreswechsel macht man sich natürlich auch Gedanken, was kann man besser machen? Gibt es noch ein kleines Prozentpünktchen, was man vielleicht besser machen kann? Und Spaß beiseite, natürlich haben wir dieses Prozentpünktchen auch gefunden und wir werden ein paar Neuerungen bei BTV Insight in diesem Jahr präsentieren. Nicht alle werde ich heute schon verraten, manche wird man auch schon so erkennen, aber eine Neuerung, und damit können wir gleich zu meinem heutigen Gast kommen, ist, dass ich nicht immer alleine hier sitzen werde und spannende Gäste präsentieren werde und mich unterhalten werde, sondern dass ich immer wieder mal auf so einem BTV einen Co-Gastgeber präsentieren werde. Und womöglich, es könnte sein, dass ich heute mit einem dieser Co-Hosts mich schon unterhalte und erstmal über seine Aufgaben beim BTV sprechen werde. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten. Was ich jetzt erstmal einfach sagen möchte, ist hallo Christoph Pöllmann.
Hallo Daniel, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich wirklich auch sehr, dass das mit dem Christoph heute klappt, dass er der erste Gesprächspartner bei BTV Insight für 2022 ist. Christoph ist der Vize-Geschäftsführer beim BTV, so viel kann ich über ihn schon mal sagen. Und was er sonst noch so alles macht, wofür er zuständig ist, dafür werden wir in den nächsten Minuten sicherlich Zeit finden, uns in Ruhe zu unterhalten. Zunächst einmal haben wir uns aber auch überlegt gehabt, dass wir vielleicht nicht immer mit den aktuellsten Nachrichten einsteigen wollen. Hier in unserem Podcast, da hat uns die Zeit doch immer ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die manche Nachrichten nicht mehr aktuell waren und dass es dann im Endeffekt für die Zuhörerinnen gar nicht mehr so spannend war zu hören, was vor 2 Wochen oder so passiert ist. Und gleich, da wir diesen Entschluss gefasst haben, kontaktieren wir uns ein wenig, weil es doch ein Thema gibt in der Tenniswelt, das einfach so aktuell ist, dass es mit Sicherheit nicht einfach so verschwinden wird. Und ich auch meine ganze persönliche Episode da gleich noch ein bisschen zu erzählen kann. Aber die meisten werden sicherlich ahnen, um welches Thema es sich handelt. Natürlich um das Thema Novak Djokovic und seine Australian Open Dramatik. Da will ich den Christoph doch einfach mal fragen, wie hast du es denn erlebt, das ganze Thema?
Ja, Dramatik trifft es ganz gut. Als die erste Meldung kam, dass er mitspielt, also noch bevor die ganze Chose losging, hat jeder gesagt, okay, war irgendwie ja auch zu erwarten. Und wie auch immer diese sogenannte medizinische Ausnahmegenehmigung aussieht, das erfährt ja erfahrungsgemäß keiner. Und als es dann aufkam, dass er am Flughafen stand und ihm quasi die Einreise oder das Visum verwehrt worden ist, haben alle schon gedacht, oha, da sind wir mal gespannt, was sich da entwickelt. Und es war eigentlich jeder, den jetzt ich gesprochen habe in den Tenniskreisen, der Meinung, dass es eigentlich gar nicht geht, dass er dort eine Ausnahmegenehmigung bekommt, insbesondere in diesem Land, was ja auch seine eigenen Bürger so hart angepackt hat und gesagt hat, ihr dürft gar nicht einreisen und über die letzten ja fast 2 Jahre mittlerweile. Und dass man dann für so einen zugegebenermaßen natürlich begnadeten Sportler eine Ausnahmegenehmigung macht, das passt einfach nicht ins Bild. Und von dem her sage ich jetzt unterm Strich das Ergebnis, was jetzt bei rausgekommen ist nach den, ja, wie lange war es jetzt, 10 Tage, 2 Wochen, wo die Diskussionen waren, ist das Richtige, weil ich weiß nicht, wie sich es dann in Melbourne ergeben hätte, wie dann die Diskussion vor Ort weitergegangen wäre, wie die Reaktion der Zuschauer gewesen wäre. Das bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das nicht erleben mussten und dass das Thema jetzt langsam wieder so ein bisschen aus dem Fokus kommt und dann auch der Sport im Mittelpunkt steht.
Bist du denn ein Joker-Fan oder gehörst du dann auch zu der Mehrzahl der Fans, die eher so in dem Lager Rafael Nadal und Roger Federer sich befinden?
Ich gehöre zum Federer-Lager. Also ich finde es unglaublich, was Djokovic geleistet hat und auch nach wie vor zu leisten imstande ist, aber ich würde mich jetzt nicht als Fan von Djokovic bezeichnen.
Ja, ich kann vielleicht dann meine eigene Episode kurz erzählen. Ich habe es in den letzten Folgen immer wieder angedeutet, dass ich an einer Biografie über Novak Djokovic arbeite. arbeite und über das letzte Jahr gearbeitet habe, die praktisch fertig ist und ja nicht damit gerechnet, nicht in den kühnsten Träumen damit gerechnet habe, dass das so aktuell werden würde und die letzte Woche mein Handy nicht stillgestanden hat und die zahlreiche Fernsehsender oder auch Radiostationen, Zeitschriften angerufen haben, um ein Statement einzuholen oder mich ein wenig einzuschätzen, was welche Person Novak Djokovic ist und was dahinter steht. Und ich war dann immer ein bisschen so in der Verteidigungsrolle, fast unfreiwillig, weil er wirklich sehr, sehr viel Fehler gemacht hat. Will nur so viel dazu sagen, dass ich glaube, dass gerade im Dezember sein Verhalten um den PCR-Test, wie auch immer, ja, zustande gekommen ist und wie glaubwürdig er ist, sicherlich sehr, sehr viel Fehler gemacht hat. Die Aktion, sich ins Flugzeug zu setzen, darunter zu fliegen, das konnte ich dann in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, sondern de facto doch besser verstehen. Einfach dadurch, dass er ja von zwei unterschiedlichen australischen Behörden diese Ausnahmegenehmigung oder nicht, kommt es auf die Formulierung an, auf diese Zusage zur Einreise bekommen hat oder zur Teilnahme. Also die Zusage vom Bundesstaat Victoria und vom australischen Tennisverband, dass er die Ausnahmegenehmigung bekommt und sie ihm sehr, sehr, sehr gute Chancen in Aussicht gestellt haben, einzureisen. Also ich glaube, da war sicherlich auch ein Kardinalfehler, dass überhaupt diese Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind und die, was der australische Verband ihm dafür Versprechungen gemacht hat. Ich glaube, das war sicherlich auch schon ein sehr, sehr seltsamer Fall, sagen wir es mal so. Also im Endeffekt, vielleicht korrigierst du mich da, wenn du es anders siehst. Ich habe das Gefühl, da gibt's einfach keinen Gewinner.
Den gibt's da mit Sicherheit nicht. Und jetzt kommen ja auch noch so Dinge ans Licht, offenbar mit irgendwelchen übernommenen Kosten seitens auch Tennis Australia, was die Anwälte betrifft und was die ganze Reisethematik betrifft. Wie du sagst, da gibt's keinen Gewinner, weder das Land Australien noch Tennis Australia noch Djokovic. Aber ich sage, ich hoffe, der Gewinner ist dann am Ende der Tennissport, dass wir jetzt uns wirklich aufs Tennis bei dem Turnier auch konzentrieren können.
Ja, genau. Und deswegen, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir halt die Aktualität uns wahrscheinlich ein bisschen einholen wird. Da können wir noch gar nicht so viel sagen. Wir nehmen auf, da ist die erste Woche gerade noch im Laufen. Wenn der Podcast rauskommt, lass mich überlegen. Nee, da ist die zweite Woche. Also da wissen wir zumindest schon, ob zum Beispiel Sascha Zverev die zweite Woche erreicht hat. Also da wird uns die Aktualität mit Sicherheit überholen. Und genau das kann man den Zuhörern auch noch sagen. Das erste Mal sitze ich nicht an der Tennisbase in Oberhaching, sondern wir nehmen dieses Gespräch online auf und sind beide an Mikrofonen angeschlossen und hoffen, dass die Qualitätseinbußen sich in Grenzen halten, beziehungsweise dass sie gar nicht da sein werden und machen hiermit einen Testlauf und sind doch sehr gespannt, wie das so funktionieren wird. Aber bis jetzt, ich kann alles sehen. Ich kann sehen, wie der Christoph vor dem Mikro sitzt. Also ich hoffe doch sehr, dass es auch die Qualität weiterhin so ist, wie wir es von BTV Insight gewohnt sind. Dann will ich doch direkt den Christoph bitten. Ich habe schon mal kurz eben am Anfang gesagt, was er beim BTV macht. Aber natürlich ist es sehr verkürzt und nur auf eine reine Position heruntergebrochen gewesen. Deswegen darf ich dich bitten, Christoph, kannst du dich bitte noch mal kurz in ein paar längeren Sätzen vorstellen?
Das kann ich gern machen, ja. Ich bin mittlerweile schon seit knapp 12 Jahren beim BTV beschäftigt. Bin im Bereich, also im Geschäftsbereich 4, Talentförderung, Leistungssport, habe da damals als Assistent bzw. Referent begonnen. Dann gab es auch intern bei uns einige Umstrukturierungen und der Laden ist auch mit der Zeit natürlich immer größer geworden, dass ich jetzt seit einigen Jahren als Koordinator Leistungssport beschäftigt war und das auch nach wie vor bin. Jetzt hatten wir im gesamten BTV auch eine große Umstrukturierung, nachdem unser ehemaliger Geschäftsführer Peter Meyer uns in Richtung des DTBs nach Hamburg verlassen hat. Und deswegen bin ich jetzt seit 1. Juli letzten Jahres in der Funktion als stellvertretender Geschäftsführer auch noch mit drin und habe dann folglich auch noch die anderen Bereiche, für die ich dann mit verantwortlich bin. In meinem Fall ist es ganz konkret der Bereich Sport, also wo der ganze Wettspielbetrieb und Turnierbereich mit drin ist, den ich jetzt eben zusätzlich zu meinem ursprünglichen Bereich, dem Bereich Talentförderung, Leistungssport mit verantworte. Und das ist jetzt eben seit knapp einem halben Jahr und wir sind da gerade dabei, unsere Strukturen intern aufzubauen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt, auch mittlerweile hier in Oberhaching, wo ja seit knapp anderthalb Jahren noch alle unter einem Dach sind, auch die ganze Verwaltung hier ist, was wir ja vorher auch nicht hatten, ist es sehr, sehr spannend und da kann man sehr viel bewegen.
Ah, okay. Das klingt schon mal sehr spannend. Das klingt nach relativ wenig Langeweile. Was bei dir natürlich auch immer sofort auffällt, dass du ja nebenbei aber trotzdem noch sehr aktiv bist. Einer deiner, ich weiß gar nicht, du kannst es gleich vielleicht besser sagen, Hobbys vielleicht, sind es ja die ITF-Turniere in Ismaning, die Wolfgang Open, für die du dich ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, offizielle Bezeichnung ist, ob du der Veranstalter bist, Turnierdirektor. Erzähl doch da mal kurz, wie es so wie du zu einem Wolfgang Open gekommen bist und was du da genau machst.
Ja, gern. Also die Wolfgang Open sind ja ein ATP-Challenger-Turnier. Und wir sind da ein Dreierverbund, bestehend aus dem Peter Auerhammer, den du ja auch im Vorfeld des Turniers in einer Episode als Gast hattest, und dem Professor Florian Kainz. Ich bin dort jetzt seit 5 Jahren, seitdem es das Turnier gibt, schon mit im Turnierteam mit dabei. Und wir haben jetzt vor 2 Jahren aber uns entschieden, intern ein bisschen umzustrukturieren, um den Workload auf mehrere Schultern zu verteilen. Und dann bin ich quasi in eine, ich nenne es mal, offizielle Funktion mit reingekommen und bin jetzt eben seit 2 Jahren dort der Turnierdirektor. Sprich, ich kümmere mich im Prinzip um alles Operative vor Ort, die ganze Abstimmung mit der ATP, Ansetzung der Spielpläne und so weiter, wohingehend der Peter und der Florian, ich sag mal, eher strategisch tätig sind, was das ganze Sponsoring-Thema zum Beispiel betrifft. Also die übernehmen die klassische Veranstalterrolle, sind aber natürlich auch vor Ort. Das heißt, wir haben da eine gute Aufgabenteilung und ist letztlich natürlich auch aus meiner BTV-Tätigkeit irgendwo mit entstanden. Wir haben auch privat ein gutes Verhältnis, Peter Auerhammer und ich, und auch den Florian Kainz kenne ich seit vielen Jahren, weil er auch selber vorher schon kleinere Turniere veranstaltet hat. Ja, und so hat sich das dann gut angeboten, dass ich das jetzt quasi neben meiner BTV-Tätigkeit mache. Wobei, so richtig trennscharf ist es ja jetzt auch nicht immer.
Ja, genau. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal mit dem Peter Auerhammer, den habe ich in Ismaning, glaube ich, in seiner Apotheke, getroffen. Da war das direkt kurz vor dem Turnier und das hat ja dann Oskar Otte, sein Tipp, kann ich mich noch erinnern, dass er mir vorher schon sozusagen auf ihn getippt hat, der auch das Turnier dann gewonnen hat. Wie würdest du denn jetzt im Nachhinein so die Bilanz sehen? Das ist ja natürlich immer noch sehr unter den Corona-Einflüssen. Ich glaube, jetzt ist im Endeffekt, sondern es ist das zweite Corona-Turnier, das ihr ausrichten musstet. Sportlich, glaube ich, lief es besser, als man gedacht hat, weil ja die Cuts sich ein bisschen verschoben haben, weil ja durch manche Absagen dann doch der ein oder andere Spieler den Weg gefunden hat, der vielleicht sonst so nicht gekommen wäre, aber es sind bestimmt besondere Herausforderungen, die ihr immer noch da überwunden habt oder jetzt aber auch noch überwinden müsst, oder?
Ja, klar, wir stecken nach wie vor mittendrin. Wir hatten mit beiden Turnieren in Anführungszeichen Glück, dass wir jeweils mit dem Oktobertermin so am Anfang dieser neuen Winterwelle waren, in 2020, wo ich eben das erste Mal auch in dieser Funktion tätig war. Da war es auch so, dass während der Woche die Zahlen sehr hoch gegangen sind, was sich dann auch unmittelbar auf die Turniere danach ausgewirkt hat. Wir haben ja immer das Turnier in Eckental kurz nach unserem Turnier bisher gehabt. Und da war es dann so, dass Eckental schon komplett als Geisterturnier spielen musste, wohingehend wir in 2020 noch ein paar Zuschauer reinlassen konnten. In 2021 war es eigentlich entspannter. Klar, mittlerweile gab es klare Regelungen hinsichtlich 2G und 3G und so weiter, dass wir uns da selber festlegen konnten. Die Zahlen waren auch noch moderat, sodass wir ein, ich will nicht sagen normales Turnier machen konnten, aber etwas normaler als im Jahr davor. Wir konnten mehr Zuschauer entsprechend auch in die Halle lassen, was natürlich schon von der Atmosphäre her sehr, sehr viel ausmacht. Aber klar, es hängt viel an den ganzen Corona-Themen, an Tests, an Impfnachweisen, an Zutrittskontrollen und so weiter, dass natürlich das Thema schon fast über allem steht. Aber trotz allem haben wir ein sportlich auf jeden Fall sehr erfolgreiches Turnier gehabt. Du hast es gesagt, Oskar Otte als deutscher Sieger, der dann den richtigen Lauf hingelegt hat mit noch, ich glaube, 3 weiteren Turnieren, die er dann gewonnen hat. Wir hatten das auch vom Cut her, hattest du es auch erwähnt, ein sehr gutes Feld. Wir hatten 3 Top-100-Spieler mit dabei, die sich alle schwer tun. Der Ismaninger Bodenbelag ist ja immer etwas speziell. Da tun sich manche Spieler schwer, so auch der Einsgesetzte, der John Thompson aus Australien. Der hat schwer kämpfen müssen. Und ja, das ist kein Turnier, wo du groß Prognosen vorhersagen kannst. Peter Auerhammer hat es gemacht, hat recht behalten. Hat uns natürlich auch gefreut. Ein deutscher Sieger bei einem deutschen Turnier ist immer toll. Hilft uns natürlich auch in der Außendarstellung. Aber von dem her kann man schon sagen, dass das Turnier auf jeden Fall ein Erfolg war, trotz der ganzen Schwierigkeiten, die wir natürlich mit der ganzen Corona-Thematik vor allem hatten.
Und wie viel Idealismus ist da momentan auch
gefragt oder andersrum aufgezäumt, könntet ihr euch noch ein Corona-Turnier leisten oder sagt ihr, nee, dass es wirtschaftlich auf soliden Füßen steht, müssten wir auch wirklich bald schon wieder mal so planen können, ungefähr so planen können wie vor der Pandemie?
Ja, wir sind da tatsächlich aktuell sehr zwiegespalten, was das Thema betrifft. Der Idealismus ist natürlich so groß, dass wir sagen, wir haben alle Bock, dieses Turnier weiterzumachen und es ist eine wirkliche Familie, eine Turnierfamilie. Wir haben in Ismaning die sehr spezielle Konstellation, was glaube ich auch nicht viele Challenger auf der ganzen Welt haben, dass wir wirklich in einem Verein das Turnier stattfinden lassen. Wir haben unglaublich viele Volunteers aus dem Club, Mitglieder, die bei dem Turnier entsprechende Aufgaben übernehmen. Und es ist natürlich was, was auch über die Jahre gewachsen ist. Es gibt ja nicht erst die Wolfgang Open oder Turniere in Ismaning seit den Wolfgang Open, sondern es gab auch schon 10 Jahre davor in erster Linie Damenturniere, die der Peter Auernammer dort organisiert hat. Und da ist natürlich eine Riesenmannschaft gewachsen. Und das wollen wir jetzt natürlich nicht von heute auf morgen einfach wegschmeißen, sondern wir hoffen natürlich, dass sich die Situation bessert. Wir sind wirtschaftlich grundsätzlich auch ganz gut aufgestellt. Natürlich tut uns die ganze Situation weh, gar keine Frage. Aber es ist auch so, dass wir sicherlich eins der Turniere sind mit dem kleinsten Etat auf der Challenger Tour. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir es weitermachen können. Wir haben ein paar andere Probleme jetzt für dieses Jahr schon, was zum Beispiel den Termin betrifft, weil unsere letztjährige Turnierwoche ist belegt mit der Bauma, mit der großen Messe in München, was für exorbitante Hotelkosten sorgen würde, wenn wir es in der gleichen Woche machen. Und drum haben wir halt natürlich ein paar andere Themen, wo wir jetzt gerade auch in der Abstimmung mit der ATP sind, uns dort entsprechend weitere Unterstützung suchen. Und ja, aber der Idealismus ist schon so groß, dass wir es grundsätzlich gerne weitermachen würden.
Ja, da können wir ja den Querverweis ja gleich zu deinem BTV-Tätigkeit nochmal schaffen. Der Idealismus gründet sich ja sicherlich auch ein bisschen einfach in der Förderung von jungen deutschen Talenten, die natürlich durch solchen Turnieren auf diesem Niveau dann halt auch möglich sind. Wie wichtig sind solche Turniere für die jungen Talente, sich auch mit, auch vielleicht die nicht zu den ATP 500ern, 250ern, geschweige denn zu den Grand Slams kommen, sich aber trotzdem auf einem Weltklasse-Niveau messen zu können?
Die sind elementar. Ich meine, ohne diesen Unterbau wird es wahrscheinlich weniger Spieler geben, die dann irgendwann oben ankommen. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ganz klar. Aber dieser Unterbau, sowohl auf der schon im Juniorenbereich als auch dann im Profibereich, der ist elementar, weil je mehr Turniere auch in einzelnen Ländern angeboten werden, gibt es auch entsprechende Statistiken dazu, desto erfolgreicher sind die Länder dann auch im Querschnitt im Vergleich zu anderen. Wir nehmen immer das Beispiel Italien. Italien hat eine unglaublich ausgeprägte Turnierlandschaft und Challenger-Landschaft auch. Und wenn die Spieler natürlich nicht weit reisen müssen, sondern vor der Haustür Turniere spielen können, ohne noch größeren Aufwand zu betreiben, dann ist es natürlich für die ein sehr klarer Vorteil. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, diese Turniere zu veranstalten und den Jungs und Mädels oder dann auch schon den Jugendlichen oder jüngeren Profis eine Plattform zu geben.
Ja, das stimmt, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Italien ist ja dann in der Tat immer wieder das Beispiel, was dann auch gebracht wird. Von außen hat man den Eindruck, huch, wo kommen denn auf einmal diese ganzen Italiener her? Es gab ja auch Zeiten, so vor 10 Jahren, wo Italien also auch so eine gewisse Durchstrecke hatte und einfach nicht so viele Spiele hatte. Und jetzt ist es schon sehr, sehr auffällig, in welcher Dichte sie dann da auftauchen. Aber das ist wahrscheinlich dann genau, wie du sagst, eben kein Zufall, ja. Weil natürlich so eine Turnierlandschaft nicht immer auf den ganz vordersten Seiten der Tennisberichterstattung, wenn es überhaupt in vielen Seiten, in vielen Medien Tennisberichterstattung noch gibt. Und dann ist das auf einmal das Resultat, wo man sagen kann, ja, das ist natürlich auf langer Sicht nur durch diese Wettbewerb auf diesem Niveau möglich und das müssen wir unseren deutschen Spielern einfach auch ermöglichen. Wenn ich jetzt aber mir so ein bisschen das durchgehe, so richtig gut oder viele in Deutschland, da seid ihr schon mit Ismaning und Eckenthal so auch regional aneinander, berichtige mich gerne, aber wo können wir denn noch positive Beispiele, die ähnlich sind, sozusagen aus deutschen Landen da präsentieren?
Also natürlich, es gibt schon eine Turnierlandschaft in Deutschland, so ist es nicht. Und die ist auch jetzt insbesondere im Bereich der Jugendturniere immer größer geworden. Da kommen wir ja sicherlich dann auch noch drauf zu sprechen. Im Bereich der Challenger ist es sehr, sehr schwierig. Wir haben ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall noch eine einstellige Zahl an Turnieren, die wir in Deutschland haben, über das ganze Jahr verteilt. Und die Challenger-Turniere sind trotz allem sehr kostenintensiv. Heißt also, man muss schauen, wo man das Geld herbekommt. Und ja, du hattest es ja auch gerade schon erwähnt, die Reichweite von solchen Turnieren in den Medien ist überschaubar. Es kommt immer so ein bisschen natürlich darauf an, wo man gerade auch ist, in welcher Region, wie die Medienlandschaft in der Region ausschaut. Aber es ist jetzt nichts wie eine BMW Open oder noch größere Turniere, die dann natürlich auch entsprechende Reichweiten erzielen, sondern da musst du schon massiv kämpfen, um alleine mal um irgendwie eine TV-Station mal auf die Anlage zu kriegen, nur um Interviews zu führen oder nur einen kurzen Bericht zu senden. Und das ist natürlich schwierig, weil du es dann natürlich auch wieder schwer hast, entsprechende Partner und Sponsoren zu finden, die die Veranstaltung dann auch unterstützen. Und andere Länder, die tun sich da leichter, die kriegen ihre Gelder von den Verbänden, die kriegen die Gelder auch von der Politik. Das ist auch bei uns so ein Thema, wo du sagst, da gibt es eigentlich bei uns für solche Maßnahmen ganz, ganz wenig Unterstützung. Die kriegen ihre Gelder von Tourismusverbänden, was auch ein ganz häufiger Punkt ist. Und die sagen, ja, wir brauchen eigentlich gar keine große Sponsorenlandschaft über diese Partner hinaus, weil wir halt uns das Ganze entsprechend selber schon darstellen können. Und das ist natürlich der Punkt, warum viele deutsche Veranstalter sehr lange zögern, um so ein Turnier in dieser Größenordnung zu machen. Und das kannst du im Prinzip natürlich auch nach unten auf die kleineren Turniere runterbrechen, weil die kleineren Turniere kosten zwar weniger Geld, aber die kosten immer noch genügend Geld, was man jetzt sich nicht einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt.
Ja, ist es noch so, ich habe es zumindest im Kopf, dass eure Konkurrenten da auch aus dem Ausland oft, du hast es kurz erwähnt, auch wirklich viel so Tourismusorte sind, wo dann, ich habe es noch in der Türkei zum Beispiel im Hinterkopf, wo dann auf manchen Hotelanlagen riesige Tennisanlagen auch stehen, die natürlich im Urlaub relativ verwaist sind von den Hotelbesuchern, wo dann Tourismusverbände aber da, um die auch teilweise voll zu kriegen und natürlich auch die Anlage wird natürlich dadurch auch voll mit Spielern, die dann auch da dann in der Regel nächtigen und dann natürlich auch in die Vorfinanzierung von so einem Turnier gehen. Ist das noch so die klassische Art und Weise, wie viele eurer Konkurrenten aufgestellt sind?
Ob es die klassische Weise ist, weiß ich nicht, aber es sind zumindest die du ansprichst jetzt mit der Türkei oder mit Ägypten. So Sharm el-Sheikh ist immer das Beispiel, da finden im Jahr so und so viele Turniere statt und da ist aber das Tennisturnier, ich sage mal, ein Nebenprodukt, weil es eben auf großen Hotelanlagen stattfindet und die sagen, okay, wir bringen da natürlich unseren Trainer und Physio oder was auch immer vielleicht noch mit und haben gleichzeitig auch noch eine Auslastung für die Hotels, haben sicherlich auch noch ein bisschen was Gutes getan für die Markenbildung dort, wenn man sagt, okay, man lässt so eine Veranstaltung dort stattfinden, dann das frequentiert auch die Tennisanlagen dort. Das ist sicher ein Punkt, wo die einfach einen ganz anderen Fokus auf die ganzen Geschichten haben. Und das ist nicht nur so, es gibt genügend andere Länder, wo es auch andere Beispiele gibt. Aber klar, der Tourismus oder diese Tourismusverbände spielen da sicherlich oft eine Rolle. Und gibt es Veranstalter jetzt auch auf der höheren Ebene, in dem Challenger-Bereich, die mehr oder weniger ausschließlich davon finanziert werden.
Ja, da muss man natürlich ein bisschen, zumindest was ich immer so erzählt bekomme, für eures Turnier natürlich auch eine starke Lanze brechen. Die anderen machen sicherlich auch einen guten Job und wir sind froh über Turniere, die es gibt, aber die Atmosphäre, die dann so bei euch herrscht, bei so einem Turnier, ist, glaube ich, dann doch auch eine andere. Also ich war selber dann mal in der Türkei oder Ägypten ein, zwei Mal auf solchen Turnieren. Man kann ja schon sagen, es ist leider, muss man wirklich sagen, recht trostlos teilweise, dann auf solchen Anlagen zu spielen. Null dieses Vereinsgefühl, null dieses, das ist, da ist es wirklich, glaube ich, was anderes, wenn man euer Turnier nimmt oder dann auch die Kollegen in Eckenthal und so. Ich glaube, dass da man wirklich sagen kann, dass da einfach eine andere Wohlfühlatmosphäre, naja, einen anderen Charakter, glaube ich, kann man schon sagen. Ich glaube, kannst du mir zustimmen, muss ich jetzt nicht selber so sehr loben, aber ich nehme an, dass du das auch so wahrnimmst, oder?
Ich nehme uns da sogar jetzt eher so ein bisschen raus, weil ich meine, der Vergleich ist jetzt natürlich auch ungerecht den Turnieren dort gegenüber. Das sind erfahrungsgemäß die kleineren Turniere, die auf der ITF World Tennis Tour Ebene mit 15 oder 25.000 Dollar Preisgeld, wo natürlich auch die Spieler, die dort sind, weiter unten in der Weltrangliste stehen. Wohingegen bei den Challenger, ich habe es vorhin gesagt, wir hatten drei Top 100 Spieler bei uns auf der Anlage, das ist natürlich dann schon nochmal was anderes. Und dann hast du natürlich auch durch so einen Faktor eine andere Atmosphäre. Klar, wir haben einen anderen Fokus, wir machen das aus doch viel Idealismus Andere haben da vielleicht einen anderen Hintergrund. Deswegen stimme ich dir schon zu, dass es Turniere gibt, die da sehr, sehr trostlos sind. Aber manche können auch da jetzt, ich sage es mal, wenig dafür. Aber deswegen ist es schwer, da jetzt so einen Challenger wie bei uns in Ismaning mit so einem kleinen Turnier irgendwo im Ausland oder kleineren Turnier irgendwo im Ausland zu vergleichen. Aber trotz allem, die Stimmung und die Atmosphäre bei uns ist sicher, sicher gut aufgrund des Faktors familiäre Atmosphäre, den wir vorhin schon genannt haben.
Ja, und trotzdem, die anderen Turniere sind ja für viele, du hast es ja gesagt, gerade noch jüngere Spieler, der erste Berührungspunkt dann mit dem Profitennis, und irgendwie muss der Übergang ja dann auch bewältigt werden. Du bist ja für den Bereich auch beim BTV mit zuständig. Ich habe, glaube, diese Tage habe ich auch von euch einen Post gesehen über den Perspektivkader, den ihr da vorgestellt habt. Ich glaube, Max Rebeck, der ihn mit so ein bisschen vorne ansteht, und Philipp Florix, der ja auch, die auch bei mir schon mal im Podcast zu Gast gewesen sind. Wie würdest du einschätzen, wie ist die Lage? Lange Anrede, kurze Frage, wie steht es um den Nachwuchs im BTV mit dem kleinen Schrägstrich DTB?
Ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt. Das ist ja auch das Ziel, was wir hier haben bei uns im Bundesstützpunkt in Oberhaching, dass wir diesen Jungs, du hast Max und Philipp, hast du ja schon genannt, die begleiten wir ja schon eine ganze Weile auf ihrem Weg und machen auch eine sehr gute Entwicklung jetzt aus den Jugendjahrgängen raus hin in die Erwachsenen, ins Erwachsenenalter, ins Profi-Dasein. Und das beobachten wir natürlich auch intensiv und begleiten die auch. Und das sind wir, denke ich, schon auf einem sehr guten Weg. Das ist natürlich jetzt die Spitze, nenne ich es jetzt mal, die Spitze derjenigen, die jetzt aus dieser Jugendförderung rauskommen. Aber wir haben ja auch unser Tennisinternat hier im Haus, wo wir im Prinzip schon den 14-Jährigen die Möglichkeit anbieten, hier zu trainieren, eben auch von den anderen zu profitieren, die dann auf dem Nachbarplatz spielen oder mit denen man dann auch im Training ist. Und ich denke, dass wir da schon auf einem guten Weg sind. Es gibt natürlich immer so ein paar Faktoren, die uns das Leben ein bisschen schwierig machen. Das ist unter anderem natürlich das bayerische Schulsystem. Da kann man jetzt, ich glaube, du hattest auch mit Martin Liebert dazu schon einen eigenen Termin, da könnten wir wirklich stundenlang drüber reden, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber trotz
allem. Max und Philipp, die könnten da, glaube ich, auch einiges.
Die können da auch viel dazu sagen, ist ja auch schon bezeichnend, dass die eine Schule in einem anderen Bundesland besuchen, um das ganze Thema bewerkstelligen zu können. Aber von dem her ist uns da jetzt grundsätzlich nicht bange, was die Zukunft betrifft. Wir haben einige Hoffnungsträger auch in jüngeren Jahrgängen, aber da muss man natürlich schauen, wo die Reise hinführt. Da tut sich sehr, sehr viel in kürzester Zeit, wenn die von den, ich sage jetzt mal, von Kindern zu jungen Erwachsenen werden.
Aber ist denn da, um nochmal ein bisschen mit der Nadel reinzustechen, ist denn da ein bisschen Bewegung drin? Weil ich kann mich noch erinnern, es gab ja bei auf der Base auch mal so einen Gipfel, wo man auch so ein bisschen so einen Weckruf an die Politik gestartet werden sollte. Hast du das Gefühl, dass die Politik so ein bisschen wachgerüttelt wird, oder hast du eher das Gefühl, naja, da ist noch nicht so viel Bewegung?
Also ich würde mal sagen, sie sind sensibilisiert für dieses Thema, auf jeden Fall. Es entstehen Arbeitsgruppen, auch mit, in unserem Fall, sowohl dem Kultusministerium als auch dem Innenministerium. Aber es ist halt ein sehr großer Apparat, die Mühlen malen langsam. Die Schwerpunkte, gerade in der aktuellen Situation, liegen halt leider Gottes auch noch auf anderen Themen, die natürlich auch wichtig sind. Die Krisenbewältigung steht über allem. Nichtsdestotrotz muss man schauen, dass diese Themen auch vorangebracht werden, weil der Leistungssport ist ein wichtiger und auch ein erheblicher Faktor. Und man ist dran, aber es dauert alles natürlich deutlich länger, als man sich's wünschen würde.
Klingt nicht so, als wärst du aber schon total frustriert, sondern es klingt, als würde bei dir noch ein wenig Hoffnung einhergehen.
Ja, wäre ja schlimm, wenn ich nicht da noch ein bisschen Hoffnung hätte, auch was das Thema betrifft, weil wenn man jetzt den Jugendlichen, ich jetzt für mein Beispiel, ich habe den ersten Kontakt meistens im Alter von 9 Jahren zu den Ambitionierteren, und man führt immer wieder Gespräche mit den Eltern, man verfolgt die Entwicklung, und wenn man denen dann von vornherein sagen müsste, eigentlich, ihr könnt es ja gleich bleiben lassen, weil das mit Schule wird sowieso nicht funktionieren bei uns, dann würde man, glaube ich, unseren Job irgendwie ein bisschen falsch machen. Und es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten. Es ist jetzt auch nicht alles pauschal schlecht, um Gottes Willen. Wir haben viele Schulen, die auch sehr kooperativ sind. Aber grundsätzlich vom System her ist das bayerische Schulsystem mit dem Leistungssport nur schwer kompatibel.
Ja, da werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Ich gehe sehr davon aus, dass es auch nicht das letzte Mal ist, dass dieses Thema bei uns zu Wort kommt. Also es ist ja auch immer wieder dann die Frage, man sieht dann die so ein Sascha Zverev, der natürlich auch irgendwie man muss schon immer sagen, so ein bisschen so ein Alleingänger ist, ne, der einfach durchgeht. Das gibt es vielleicht mal so einmal in 20, in 30 Jahren. Aber bei anderen, das sieht man dann auch wiederum an so jemanden wie Oscar Otte oder an anderen Spielern, die auch mehr Begleitung länger, die auch länger brauchen, wo das nicht so glatt geht. Vieles und gerade in jungen Jahren nicht so glatt geht. Und das ist aus meiner Wahrnehmung so, der nur ein bisschen weiter ausdreht, einfach sehr, sehr schade, wenn das dann an solchen Faktoren scheitern würde. Wenn man sagen kann, ja, wenn es ich kenne es bei mir nur ein bisschen, das ist dann das nächste Thema, apropos Schule, ist dann mit dem Studium, wenn man studieren möchte, das war bei mir sehr, 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 sehr schwierig, mit einem ambitionierten Tennisspielen zu verbinden und ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da ist sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial noch, dass man sozusagen dann auch auf die Bedürfnisse der Sportler, der Talente ein bisschen Rücksicht nimmt, ohne ihnen einen zu großen Vorteil zu gewährleisten. Das ist ja dann das nächste Thema. Also
ja, ja klar, und wenn du Sascha Zverev erwähnst, eigentlich darf man den im Kontext gar nicht erwähnen, weil das ist sicher ein Ausnahmetalent mit einem ganz eigenen Weg, den der natürlich auch gegangen ist, nicht zuletzt auch durch den Bruder und die Erfahrungen, die sie natürlich in der Familie schon gemacht haben. Aber man muss sich halt auch mal in den Kopf rufen, dass man sagt, das durchschnittliche Eintrittsalter der Profis in die Top 100, was ja schon zur absoluten Spitze mitgehört, ist mittlerweile schon bei Mitte, Ende 20. Das heißt, derjenige, also der 18-, 19-Jährige, der plötzlich in den Top 100 irgendwo mittendrin steht, das ist die Ausnahme. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Nationen. Und klar, es ist ein langer und ein steiniger Weg und man muss versuchen, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen auf dem Weg zu unterstützen. Und es fängt nun mal mit dem ganzen Thema Schule an, aber das ist irgendwann mit 18, 19 beendet. Und auch danach muss man natürlich weiterhin geduldig und kontinuierlich an dem Thema arbeiten. Aber das Thema Schule bremst einen vielleicht früh aus. Und klar gibt es auch diejenigen, die sagen, ich pack das nicht, ich mache das nicht mehr und die vielleicht das Potenzial gehabt hätten, weit nach vorne zu kommen, aber die es halt dann einfach bleiben lassen. Das gibt's immer, aber trotz allem ist das der Prozess der Leistungsentwicklung ein sehr, sehr langer.
Ja, apropos geduldig, da möchte ich doch gerne nochmal mit dir auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was mir, als ich mich mit dir beschäftigt habe, auch sofort aufgefallen ist, ist deine Schiedsrichterlizenzen, dein Schiedsrichterdasein. Nicht allzu oft hat man die Möglichkeit, mit dem Tennis-Oberschiedsrichter, mit einem Schiedsrichter zu reden. Da versuche ich doch gleich mal mit einer provokanten Frage einzusteigen. Wie masochistisch muss man da veranlagt sein, dass man das macht? Weil man weiß, man zieht sich ja sehr wahrscheinlich den Zorn oftmals von allen Beteiligten zu. Wie konntest du dich da freiwillig zu durchringen?
Ich würde mal behaupten, es war auch ein gewissermaßen ein Prozess. Du sagst masochistisch, ja, ich mag mit eine Rolle das Spiel, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt für mich selber sagen kann, ich habe einfach einen Gerechtigkeitssinn und den habe ich da schon irgendwie früh entwickelt und das spielt natürlich dann im Tennis eine Rolle als Sportart, die in ja, wahrscheinlich global betrachtet 99% der Fälle ohne Schiedsrichter gespielt wird. Weil Schiedsrichter siehst du natürlich jetzt bei den Australian Open, bei den größeren Turnieren auf dem Stuhl sitzen, aber ich sage mal, die meisten Spieler spielen natürlich Tennis ohne Schiedsrichter. Und daher brauchst du auch ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Und ich fand früher in meinem Jugendalter nichts ungerechter, als wenn ich einfach vom Gegner gegenüber einfach beschissen worden bin. Und aus dem Thema hat sich das bei mir wahrscheinlich auch entwickelt. Ich bin aber jetzt auch nicht so veranlagt, dass ich jetzt da auf dem Schiedsrichterstuhl sitze und mir den Unmut der Spieler dann zuziehe, sondern ich betrachte es eher von der anderen Seite als Oberschiedsrichter. Da bin ich eigentlich aktiv und klar, aber da tritt man dann im Normalfall in Erscheinung, wenn es schon entweder auf dem Platz eskaliert ist oder man versucht halt im Vorfeld alles Mögliche zu machen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ne? Und das ist sicher spannend, weil da spielt bei mir sicherlich der Bereich Erfahrung als Turnierveranstalter eine Rolle, dass ich dann einen anderen Blick natürlich auch auf die Dinge habe. Und das sind schon viele Dinge, die sehr ähnlich sind. Also ich sage jetzt mal, ein Oberschiedsrichter hat viele Dinge zu tun, die eher, ja, ich sage mal, Veranstalteraufgabe sind, natürlich aber immer unter der Beachtung der entsprechenden Regeln.
Und wo warst du oder vielleicht bist du da auch noch im Einsatz?
Also ich bin von meiner Lizenz her, ich bin A-Oberschiedsrichter, das ist die höchste Oberschiedsrichterlizenz, die man in Deutschland machen kann und bin also damit berechtigt, quasi alle Art von Veranstaltungen auf DTB-Ebene zu machen, sprich als Oberschiedsrichter in der Bundesliga aktiv zu sein oder bei größeren nationalen Turnieren und bin aber parallel auch noch, habe ein ITF-Badge als Chief Umpire, nennt sich das, ein sogenanntes White Badge, weil ich bin seit etlichen Jahren in der Funktion als Chief of Officials bei den BMW Open tätig. Sprich, das ist derjenige, der im Prinzip den Bereich Schiedsrichter und Linienrichter koordiniert. Und aus dieser Tätigkeit heraus hat sich so ein bisschen mein Engagement auch in dem internationalen Bereich entwickelt. Da habe ich jetzt vor, glaube ich, 4-5 Jahren diese internationale Lizenz gemacht und deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen in diesen Kreisen noch mit aktiv, aber in erster Linie eben als Oberschiedsrichter auf Turnieren und in der Liga.
Und wenn ich dich dann nach deinen kuriosesten Situationen frage, fällt dir da gleich was ein oder kann man das gar nicht sagen, weil es mehrere gibt?
Es gibt natürlich schon kuriose Situationen. Ich bin ja aufgrund meiner Tätigkeit, hatte ich ja vorhin schon geschildert, in erster Linie im Jugendbereich aktiv. Und da könnte ich, wenn du ein Buch über Djokovic schreibst, könnte ich ein Buch über Tenniseltern schreiben.
Wollte ich gerade sagen, da kommen wahrscheinlich sehr, sehr viele Eltern drin vor.
Fast ausschließlich. Ich habe immer gesagt, wenn die Eltern nicht da wären, dann wäre es langweilig, dann hätten die Oberschiedsrichter fast nichts zu tun. Aber es gehört auch irgendwo mit dazu. Also da gibt es schon natürlich sehr, sehr viele lustige Anekdoten. Aber auch in der Bundesliga gab es schon ein, zwei lustige Situationen oder lustig, ja, je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn man dann vom Schiedsrichter auf den Platz gerufen wird, eine Entscheidung trifft oder korrigiert und dann vom Spieler bis ins Büro verfolgt wird, weil er die Regel einfach so nicht interpretiert, wie ich sie interpretiere und man dann noch Stunden nach dem Match mit dem Spieler darüber diskutiert, der überhaupt nicht mehr zu beruhigen ist.
Ging es da um aus oder nicht aus? Oder der Klassiker, hat er noch die Linie berührt oder nicht? Oder
ja, was ich als Oberschiedsrichter gar nicht entscheiden darf, wenn ein Schiedsrichter da ist. Und auch der Schiedsrichter trifft die Tatsachenentscheidung am Platz. Und da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, um eine Situation, dass der Schiedsrichter zu spät entschieden hat und die Entscheidung dann nochmal korrigiert hat, was er aber nicht durfte. Also es war letztlich alles zu spät und das habe ich dem Spieler halt dann auch versucht klarzumachen. Mhm. Und ja, er hat halt einfach eine andere Wahrnehmung auf dem Platz und dann kommen Emotionen mit dazu und die muss man dann versuchen, so ein bisschen wieder zu kanalisieren. Aber es ist zumindest jetzt nichts so Dramatisches passiert, dass ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt sagen, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und mache das nicht weiter, sondern es sind dann schon eher Anekdoten, über die man im Nachhinein auch lustig drüber reden kann.
Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf das Buch schon.
Ja, da muss ich langsam mal dran anfangen zu arbeiten, dass ich nicht alles vergesse, was passiert ist.
Und wenn ich hier schon mal so einen Profi vorm Mikro habe, das Hawkeye zum Beispiel aus Profisicht, macht das der Schiedsrichter da leichter oder schwerer?
Das müsstest du jetzt tatsächlich einen aktiven Schiedsrichter fragen. Ich habe relativ viel mit Nico Hellwert zu tun, unser höchster deutscher Schiedsrichter sozusagen, der auch schon Grand Slam Finale geleitet hat. Und da ist es tatsächlich schon so, dass es Hawkeye, es gibt ja mittlerweile auch dieses Hawkeye Live, wo also ja gar kein Linienrichter mehr auf dem Platz ist, sondern das Hawkeye Live tatsächlich autark die Entscheidung trifft. Da hat man schon manchmal so die Information so gehört, das ist hingewiesen, naja, ich bin eigentlich eh bloß noch zum Zählen da, weil es passiert ja nichts. Ist natürlich jetzt sehr übertrieben formuliert und wenn was passiert, dann muss der Schiedsrichter natürlich da sein und eingreifen und das macht es natürlich auch schwierig, weil du deinen Fokus sicherlich ein bisschen verlagerst im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast, nämlich auch zu entscheiden, war der Ball aus, war der gut, hat der Linienrichter die richtige Entscheidung getroffen. Letztlich sind wir da mittlerweile zu weit in der ganzen Entwicklung und es ist auch wichtig und gut, dass sich da Dinge tun, wie eben die Entwicklung des Hawkeyes. Aber es wird auch immer weiterhin den Schiedsrichter geben, der ganz normal Entscheidungen auf dem Platz trifft, ob jetzt in dem Fall ganz klassisch der Ball eben aus oder drinnen war. Weil das ist auch wieder ein Teil der oberen 5% der Turniere, die sowas machen, die sich sowas leisten können. Von dem her wird es auch immer so ein kleines Thema bleiben, auch wenn es natürlich medial im Fokus steht, weil über diesen kleinen Bereich halt viel berichtet wird. Aber grundsätzlich finde ich die Entwicklung gut, die dort passiert. Und wie in allen Lebenslagen ist natürlich auch da technische Entwicklung notwendig, um auch das ganze Thema weiterhin attraktiv zu machen.
Ja, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, aber dann glaubst du nicht, dass der Schiedsrichter irgendwann verschwindet? Dass man sagen kann, man kann alles so automatisieren, dass eigentlich nur die beiden Spieler auf dem Platz stehen müssen.
Also eine Prognose, was in 20, 30 Jahren ist, möchte ich jetzt nicht geben. Das hätte man vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich auch nie geglaubt, dass überhaupt irgendwann mal ein Computer sagt, ob der Ball jetzt aus oder gut war. Von dem her würde ich da jetzt, wie gesagt, keine Prognose wagen. Im kurzfristigen Zeitraum, in den nächsten, ich sage jetzt mal 10 Jahren, wird es immer noch Schiedsrichter geben, die gerade bei so kleineren Turnieren, wie jetzt eben einem World Tennis Tour Event mit 15.000 Euro Preisgeld, die da sind, weil da kann ich mir jetzt als Veranstalter nicht mal leisten, dass ich jetzt eine ausreichende Anzahl an Linienrichter habe, die ich dann auf den Platz stellen kann, weil auch das wiederum ein Kostenfaktor ist und dann geschweige denn, dass ich mir ein IT-System leisten kann, was diese Entscheidungen abnimmt. Ich meine, wir haben ja hier bei uns in der Tennis Base das sogenannte Playside-System, was ja auch kamerabasiert arbeitet, also es geht schon so ein bisschen in die Richtung des Hawkeye-Systems.
Das ist super. Da kann ich auch jedem, der da mal da spielt, sehr empfehlen, es zu nutzen.
Ja, ist sehr spannend, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ja. Ist wirklich toll. Und auch das trifft Entscheidungen. Das weiß, wie groß der Tennisplatz ist und hat natürlich eine gewisse Abweichung mit drin. Also ist jetzt nicht so präzise wie ein Hawkeye. Aber auch das ist natürlich eine große Investition, sowas zu machen. Das können wir uns jetzt als Bundesstützpunkt und als Zentrum des Bayerischen Tennisverbandes natürlich auch in irgendeiner Weise leisten oder das sehen wir uns auch in der Verpflichtung, solche Technologien zu nutzen. Wingfield ist ja was in eine ähnliche Richtung geht, haben wir jetzt auch bei uns hier im Haus, wo ich sage, das sind tolle Dinge, aber die werden jetzt, ich denke mal nicht auf absehbare Zeit, da einen Schiedsrichter ersetzen. Aber dann sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin hatte. Wir haben in 98% der Fälle sowieso keinen Schiedsrichter auf dem Platz. Und wenn man dann IT-Technologiesysteme hat, die das unterstützen, das ganze Tennisspiel, die dann sagen, okay, ich lasse mir jetzt analysieren, mit wie viel Drall mein Ball gespielt worden ist oder wie viel Prozent der Bälle von mir im Feld gelandet sind oder. Das ist natürlich für die Sportart Tennis eine super Entwicklung und da kann man auch sehr viel draus ziehen.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich kann es auch noch meine eigene Erfahrung sagen. Ich habe auch ab und zu mal immer probiert und natürlich, wenn man das nicht so gewohnt ist, allein die Geschwindigkeitsmessung ist schon mal super, dass man einfach weiß, wie schnell hat man jetzt aufgeschlagen, schlage ich wirklich mit 250 auf, wie ich es immer im Gefühl habe, oder sind das vielleicht doch nur 150?
Doch nur 249
dann. Genau. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, der misst sogar die Umdrehung im Ball, oder?
Ja,
man kann sogar sehen, mit wie viel Topspin und so.
Also wir haben einen Platz hier bei uns, auf dem sind 10 Kameras insgesamt, also das ist wirklich Hightech und die Analysen, die man sich dann rausziehen kann, sind wirklich sehr, sehr umfangreich. Also jeder, der das noch nicht ausprobiert hat, dem würde ich es mal empfehlen, so das einfach mal zu sehen, sein Spiel analysieren zu können.
Ja, das ist doch schon mal ein wunderbarer Tipp sozusagen für alle Zuhörerinnen, die auch selber an der Tennisbase mal eine Stunde buchen, was ja auch immer möglich ist. Kann man genau. an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass es manche, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man als Privatspieler da auch wunderbar eine Stunde buchen kann und das wirklich mal sehr gerne ausprobieren kann.
Ja.
Ja, an dieser Stelle möchte ich gleich mal direkt, Christoph, wirklich vielen, vielen Dank sagen. Unsere Zeit in Anführungszeichen ist schon wieder um. Wir haben uns fast schon wieder ein wenig verplaudert. Einer unserer Vorsätze war nämlich auch ein bisschen kürzer zu werden. Das nehmen wir uns das nächste Mal vor. Hat diesmal nicht ganz geklappt, aber ich glaube, es ist auch wirklich alles noch im Rahmen. Hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph.
Danke, Daniel. Hat mir auch großen Spaß gemacht, unser Gespräch.
Und ich kann, das habe ich am Anfang schon mal mit einem spektakulären Cliffhanger versucht zu sagen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass der Christoph mit mir hier zusammen bei BTV und Zeit vor dem Mikrofon sitzt. Wir werden uns sicherlich noch das ein oder andere Thema, wo es passt, wo wir wirklich auch spannende, einen dritten gespannten Gesprächsthema haben, wo der Christoph mich ein bisschen mit seiner Expertise unterstützen kann, finden. Und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen einiges für euch parat haben. Aber jetzt will ich erstmal sagen, tschüss für diese Folge. Das war die erste Folge BTV Insight in 2022. Wir sind aus der Winterpause zurück. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass diese Folge mit dem Christoph so schön geworden ist, mir so viel Spaß gemacht hat und wir hören uns das nächste Mal.
BTV Insight. BTV Insight.